Willkommen bei Hört euch stark, den Elternpodcast der Caritas Bodensee Oberschwaben.
Hallo und herzlich willkommen zu Hört euch stark. Wir sitzen wieder hier in meinem Studio und hier sitzt zum zweiten Mal jetzt schon die Josefa, meine Chefin. Hallo Chefin.
Hallo Florian, schön, dass ich wieder eingeladen bin oder mich selber eingeladen habe.
Ja, voll gut. Wir sind ja gerade in unserer Staffel der Entwicklungsphasen von so einem Kind. Letztes Mal habe ich mich mit der Alexandra über die allererste Phase, die Schwangerschaft und die Geburt und das, was so direkt danach kommt, unterhalten. Und wir wollen uns jetzt heute auf die zweite Phase stürzen, das Kleinkindalter. Ja, vielleicht erinnern sich ein paar Leute noch an dich, aber vielleicht stellst du dich trotzdem noch mal kurz vor, was du so machst, und dann steigen wir ein.
Ja, gerne. Die allererste Folge damals, da waren wir beide noch ganz aufgeregt.
Ja.
Heute sitzen wir hier schon ganz entspannt.
Das stimmt.
Genau, ich bin Josefa Gitschier. Ich arbeite seit 2 Jahren bei der Caritas Bodensee Oberschwaben und leite die psychologische Familie- und Lebensberatung in Friedrichshafen. Und das Projekt Hört euch stark, der Podcast, gehört ja eben auch bei uns dazu. Zu uns kommen Eltern mit allen möglichen Fragen in allen möglichen Entwicklungsstufen, Entwicklungsphasen ihrer Kinder. Und ich selber kenne mich auch aus persönlichen Gründen im Moment ganz gut mit der Kleinkindphase aus.
Wie kommt's?
Also sitze hier genau als diejenige, die sich natürlich fachlich so ein bisschen auch damit beschäftigt hat, mit dem Alter, aber auch als Mama von einem 3-jährigen Kind. Also steckt mittendrin in dieser Entwicklungsphase zu Hause. Und dann hat sich das angeboten, dass wir uns zu dem Thema ein bisschen austauschen heute.
Genau. Und bei mir ist es ja auch noch nicht so lange her.
Du erinnerst dich wahrscheinlich noch so vage.
Ich erinnere mich noch. Ja, wo steigen wir denn ein? Kleinkindalter beginnt, wenn man sich gerade so ein bisschen eingegroovt hat, das mit dem Stillen halbwegs läuft.
Oder man sich mit der Flasche organisiert hat.
Ja, richtig, genau. Und vielleicht hat man gerade so ein bisschen diesen Zustand erreicht, von dem einen in der Schwangerschaft alle erzählt haben, dieses traute Familienglück, wenn man dann zu dritt ist. Und dann fängt das Kind an zu wachsen und entwickelt neue Ansprüche und neue Aufgaben kommen auf einen zu.
Und irgendwie ist ja immer so, wenn man gerade gedacht hat, jetzt haben wir einen Rhythmus, jetzt haben wir uns eingegroovt, dann ist plötzlich wieder alles anders.
Genau. Da kann man sich direkt mal dran gewöhnen, wenn es zum ersten Mal passiert. Das hört nicht auf. Also zumindest bis 9,5 nicht. Und ich habe irgendwie keine große Hoffnung, dass sich das irgendwann ändert. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, oder?
Sagt man so.
Sagt man.
Ja.
Ich habe das Gefühl, die Sorgen bleiben immer gleich, die Themen werden nur anders.
Die Themen werden anders, genau. Das werden wir ja auch im Lauf der Staffel, denke ich, hören. Genau.
Und da werden auch wahrscheinlich immer wieder ähnliche Ansätze kommen, wie man damit umgehen kann.
Ja, ich denke, die Frage ist ja immer, man ist zu Hause dann mit dem Kind und oder den Kindern und irgendwie ist erstmal alles anders. Und du sprichst jetzt so vom Ideal, Familienglück oder so. Aber trotzdem ist ja auch ein totaler Clash. Irgendwie vorher war man Vollzeit arbeiten oder viel arbeiten oder viele andere Dinge waren möglich. Und dann sitzt zumindest eine Person allermeistens den ganzen Tag zu Hause. Bestenfalls kommt dann am Gegenabend noch eine zweite Person dazu, die so ein bisschen dann unterstützen kann oder abnehmen kann. Und vielleicht habe ich mir ja auch im Vorhinein total viele schöne Dinge überlegt, die ich machen kann, die ich machen will in dieser, in Anführungszeichen, freien Zeit, die ich dann endlich mal habe. Und die Realität ist so, dass ich halt um 14 Uhr dazu komme, mir mal die Zähne zu putzen oder so, weil halt einfach das ganz anders läuft, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe oder die Anfangszeit halt doch nicht so ganz so einfach läuft und ich ja einfach bisher noch auch keine Ahnung habe, was kommt da auf mich zu, wie organisiere ich mich, was mache ich wann, was braucht mein Kind wann. Da muss man ja echt so richtig zueinander wachsen. Das wird so von vielen Menschen verklärt während so einer Schwangerschaft. Sagen allen Menschen, ja, das wird so schön und das wird so toll. Und in ganz vielen Momenten ist es auch schön und toll. Und es gibt trotzdem ja auch viele Momente bei vielen Menschen, die es einfach halt anstrengend sind.
Ja, und auch mit den Erwartungen an den eigenen emotionalen Zustand, ein bisschen sperrig ausgedrückt, muss man oft aufräumen. Also, dass man ein schlechtes Gewissen hat, weil man jetzt eben nicht auf Wolke 7 schwebt mit dem neuen Familienglück und das einen vielleicht erstmal gar nicht so wahnsinnig erfüllend findet, sondern der Fokus viel mehr auf den schlaflosen Nächten und den Unsicherheiten liegt.
Und vielleicht auch manchmal schon auf dem, was man alles aufgegeben hat. Man gibt ja auch erstmal in Anführungszeichen viel auf. Man gewinnt wahnsinnig viel Neues dazu, keine Frage. Aber viele Dinge, die vielleicht bei Freunden, Freundinnen außerhalb einfach normal weitergehen, da bin ich jetzt plötzlich raus.
Ja.
Erstmal.
Und es ist komplett fremdgesteuert. Also für das Kind hat man sich meistens ja noch entschieden. Mhm. Aber alles, was dann passiert, läuft im Autopilot. Mhm. Und man hat dann erstmal so gar keinen Einfluss mehr drauf. Mhm. Und dieser Verlust an Selbstbestimmung und Kontrolle so über den eigenen Alltag und über das eigene Leben, das kann sich auch ganz schön herb anfühlen. Mhm. Weil man es ja auch nicht kennt. Also man hat ja seine ganze eigene Kindheit und Jugend für Autonomie gekämpft und hat die in irgendeiner Form mehr oder weniger erreicht als Erwachsener. Und dann verschwindet davon wieder ganz viel plötzlich.
Und zu Recht haben da auch viele Menschen echt Schwierigkeiten oder hadern auch erstmal mit der Situation. Ja.
Und das geht ja bis hin zu Depressionen, die sich entwickeln können. Das ist ja alles relativ häufig, glaube ich sogar.
Ja. Genau. Gibt es tatsächlich ja nicht selten, dass vor allem auch Frauen nach der Geburt eben nicht in dieses himmelhochjauchzende Gefühl kommen, sondern tatsächlich eine postnatale Depression entwickeln und da sich einfach richtig schwer tun und natürlich dann auch ohne Hilfe gar nicht da das rausschaffen ganz oft. Ja.
Mhm. Dann ist wahrscheinlich erstmal am wichtigsten, sich nicht deswegen auch noch Vorwürfe zu machen und so schnell wie es geht zu akzeptieren, dass das einfach passieren kann, dass man da keine Schuld dran hat und sich so schnell wie es geht auch Hilfe holen, auch externe Hilfe, wenn es dann wirklich so weit kommt, dass man nicht mehr rauskommt.
Nur dann ist man ja auch in der Lage, irgendwann eine Beziehung und eine Bindung zum Kind aufzubauen, wenn man da in dem Moment dann sich Hilfe holt und nach sich schaut, ja. Genau, jetzt sind wir ganz schnell bei ganz schwierigen Themen gelandet.
Ja, stimmt.
Eigentlich wollten wir doch über Schnulli reden und so.
Stimmt.
Aber sehr wichtiges Thema.
Ja, und es ist ein Thema, was immer wieder auftaucht. Und was ich merke, was mir persönlich auch total wichtig ist, dieses Aufräumen mit von extern eingegebenen Erwartungen, die man dann an seine Situation hat, die man dann an sich selber hat. Und die halt meistens in irgendeiner Form beschönigend sind und verklärend und denen man deswegen auch gar nicht gerecht werden kann. Und zusätzlich zu dem ganzen echten Stress, den man hat durch die neue Situation, hat man den Kram dann halt auch noch im Kopf. Und das ist ja mal so komplett unnötig.
Ja, absolut. Und diese Erwartungen vor allem, die ich an mich selber habe, wie möchte ich es haben, wie macht es meine Bekannten, wie finde ich es eigentlich total gut. Das Stillen muss klappen, zum Beispiel ist ja oft so ein Satz, den Frauen vor allem sich eintrichtern und sich da wahnsinnig unter Druck setzen. Oder mein Kind darf auf gar keinen Fall einen Schnulli kriegen. Also solche Sätze, die entweder vielleicht von außen irgendwie mal herangetragen wurden, aber die sich Eltern oft auch selber einreden und sich dadurch einfach oft auch sehr anstrengend und schwer machen.
Und vieles bildet sich, glaube ich, auch schon, bevor das Kind überhaupt auf der Welt ist oder sogar noch viel früher, dass man da so ein fertiges Bild dann irgendwann davon hat, wie das auszusehen hat und was richtig ist. Und gerade bei diesen ganzen Fragen, Schnuller ja oder nein, stillen ja oder nein, eigenes Bett hochnehmen oder schreien lassen, das ist ja ein Thema, was hoffentlich mehr oder weniger hinter uns liegt. Genau, und diese ganzen Sachen, dass man da dann meint, zu wissen, was richtig ist. Und wenn die Realität damit dann clasht, dann...
Ja, dann muss man sich auseinandersetzen mit dem, was man sich vorgestellt hat und mit dem, wie es halt wirklich ist. Und mir ist einfach schon auch wichtig, da zu sagen, dass es da einfach keinen richtigen Weg gibt oder den Weg, der für alle passt. Es gibt Frauen, die können stillen, da ist es super, das tut den Kindern auf jeden Fall gut. Muttermilch ist natürlich das Allerbeste und auch Einfachste. Wenn das klappt, wenn das für alle beide Seiten einigermaßen stressfrei läuft. Aber es gibt einfach auch viele Situationen, wo eben die Flasche super ist und angesagt ist und es eben genauso gut ist. Und da gibt es eben kein besser oder schlechter, wie es ja trotzdem oft auch einem verklickert wird. Ich kenne schon auch einige, die einfach entweder nicht stillen konnten oder auch nicht stillen wollten, die da schon Kommentare bekommen haben, die ich einfach richtig unfair finde, weil keiner weiß, warum gibt jemand Flasche? Und selbst wenn eben eine Frau sagt, ich weiß, dass ich dafür nicht gemacht bin, ich weiß, dass ich dafür zu ungeduldig wäre und stundenlang am Tag mit Stillen verbringen, ist für mich eine unerträgliche Vorstellung. Das würde meinem Kind nur mehr schaden, wenn ich das stillen würde, weil das ja die Ungeduld und das Genervtsein und den Druck direkt mitkriegt oder auch die Schmerzen, die ich dabei habe. Von daher, das ist mir einfach nur, wie gesagt, wichtig. Jede Entscheidung ist genau richtig und gilt es einfach auch zu akzeptieren von anderen Menschen. Und vielleicht kann man ja nachfragen, wie war es denn oder wie hat sich's ergeben, aber auf gar keinen Fall irgendwie da eine Wertung reinzugeben, weil es gibt ja immer für alles sicherlich einen guten Grund.
Ja. Und man darf sich selber nicht aus den Augen verlieren bei der Entscheidung, wie es jetzt gut ist. Es geht nicht nur ums Baby, es geht um die ganze Familie. Die muss funktionieren. Es gab in meinem Umfeld so einen Fall, dass es beim Stillen eben einfach nicht richtig funktioniert hat. Die Menge war nicht ausreichend und die Mama hat sich da Wochen und Monate lang damit rumgeplagt und eben mit ganz viel Zeitaufwand versucht, das Kind zu stillen, was natürlich ein Riesenstress wurde und wahnsinnig viel Raum eingenommen hat in dem Alltag, bis dann die Hebamme wirklich mal auf den Tisch gehauen hat und eine Ansage gemacht hat von wegen, was glaubst du, ist jetzt schlimmer für das Kind, wenn es jetzt eine Flasche bekommt oder wenn die Stimmung und der Zustand zu Hause einfach immer schlechter wird, weil dieses Thema irgendwann alles beherrscht und man selber sich ins Unglück stürzt beim Versuch, das gewaltsam hinzubekommen.
Und trotzdem ist ja auch, selbst wenn man sich dann dafür entscheidet, dann abzustillen in so einem Moment, ist auch das Abstillen oft ganz schön schwierig. Dann einfach auch allein schon körperlich, dass dann trotzdem Milch produziert wird, das dann mit Schmerzen verbunden wird. Oder wie mache ich es richtig, beziehungsweise was heißt richtig, wie mache ich so, dass es irgendwie eben auch passend ist und so. Das sind ja auch immer echt große Schritte, die auch ganz viel mit Loslassen dann zu tun haben.
Geht es da schon los mit Loslassen?
Loslassen, würde ich sagen, geht schon bei der Geburt los, oder?
Ja, stimmt.
Vorher ist Baby in der Frau drin und dann muss sie schon gleich mal loslassen. Und die Nabelschnur wird durchtrennt und dann geht's los. Dann, das ist das erste, würde ich sagen, das erste Mal loslassen und ab dann wahrscheinlich fast täglich.
Ja.
Und die großen Loslassschritte eben, es sind dann vermutlich das Abstillen und dann der erste Kita-Tag oder das erste Mal das Kind zu Oma und Opa oder Freunden oder so geben, mal für eine halbe Stunde, Stunde das erste Mal das Kind über Nacht irgendwo lassen. Das erste Mal Kind übernachtet bei Freunden, wenn wir jetzt mal ein bisschen nochmal weiterdenken. Oder das Kind zieht um ins eigene Bett, aus dem Familienbett raus, wenn man es hatte. Also so ist ja ein pausenloses Loslassen.
Und wie wir es am Anfang gesagt haben, ein ständiger Übergang von einer Situation in die andere. Und man hat eigentlich immer irgendwo mindestens eine Baustelle, wo man sich gerade im Dazwischen befindet, zwischen zwei stabilen Zuständen. Und immer mit der Frage, ist es jetzt richtig, mache ich es richtig, ist es der richtige Zeitpunkt, was sollte ich machen?
Ja, und ich glaube auch genau dabei ist es bei jeder Umgewöhnung, die vielleicht ansteht oder auch Abgewöhnung, wenn man jetzt an Schnulli denkt oder so, ist es immer wichtig, sich zu fragen, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt oder warum genau jetzt? Warum denke ich, ist es genau jetzt passend? Ist es was, was ich so das Gefühl habe, weil es jetzt angesagt ist, mein Kind ist soweit und deswegen machen wir das jetzt gemeinsam? Oder ist es dran, weil das Kind wird bald 3 und der Zahnarzt hat gesagt, dass das jetzt sein muss oder so, weil sonst irgendwelche Schäden an Zähnen oder so stattfinden. Aber mein Kind ist halt überhaupt gar nicht so weit im Moment. Also so dieses kommt's von außen oder ist es was ich mir selber auch irgendwie mal gedacht habe, mein Kind ist mit 2 weg vom Schnulli oder so. Oder ist es was, wo ich einfach tatsächlich die Signale meines Kindes jetzt gerade wahrgenommen habe und merke, der Schnulli wird immer unwichtiger. Irgendwie bleibt er auch oft liegen oder so. Und dann kann man ja auch ihn einfach zunehmend mal auch tatsächlich vergessen und diese Einladung vom Kind auch annehmen. Das denke ich immer so wichtig, sich diese Frage zu stellen. Warum will ich es jetzt oder warum denke ich, ist es jetzt dran? Und dann schon auch nochmal, wenn es von außen kommt, nochmal zu reflektieren. Okay, es kommt jetzt von außen, irgendjemand hat gesagt, das muss jetzt oder so. Passt es auch jetzt wirklich? Oder warten wir einfach nochmal ab? Oder kommt einfach nur dieser Druck so extrem hier an und dann sorgt es natürlich auch für Stress und Druck zu Hause? Umgewöhnung, Veränderung, glaube ich nicht, dass die entspannt unter Druck laufen kann.
Ja, das leuchtet ein. Also du plädierst quasi für den Blick nach innen und weniger sich von außen diktieren zu lassen, sondern eher versuchen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wofür sind wir jetzt gerade bereit.
Ach, genau. Und natürlich immer ist es so eine Balance zwischen dem zu gucken, geduldig zu sein und das Kind einfach in den Fokus zu nehmen und zu sehen, wie weit ist mein Kind gerade oder ist es gerade schon so weit, ist es bereit. Und aber auch schon natürlich jetzt in manchen Dingen der gesundheitliche Aspekt zu gucken, was könnte aber auch dahinter stecken. Ich springe jetzt irgendwie so hin und her zwischen den Themen. Ich hatte es vorhin schon angekündigt, dass das vermutlich so sein wird. Wenn man auch ans Trockenwerden denkt, viele Kinder sind natürlich, bis sie 3 oder 4 sind, trocken. Aber auch da kann man einfach auch entspannt sein, wenn es länger dauert. Und trotzdem ist es gut, ab einem gewissen Alter dann zu gucken, braucht es einfach wirklich noch Zeit und ist aber organisch und so weiter alles in Ordnung? Oder steckt doch irgendwie was dahinter? Sei es jetzt psychischer Druck oder psychischer Stress oder doch was Körperliches. Also ich denke, das ist immer so die Balance. Aber wir kennen unsere Kinder ja selber am besten. Ich denke auch, dass wir als Eltern das oft einschätzen können. Und wenn wir uns unsicher sind, ist es immer gut, da auch mit Kinderärzten oder auch in Beratungsstellen oder so sich einfach zu erkundigen, mal eben, wie gesagt, diese Balance zu finden zwischen dem, ich bin geduldig und gebe meinem Kind die Zeit, die es braucht und habe aber natürlich schon auch die andere Seite mit im Blick, wenn es vielleicht doch einfach mal was Unterstützendes bräuchte.
Ja, leider ist es wie immer ein Mittelweg, den man finden muss und es gibt keine klare Antwort. Und sich völlig auf das eigene Gespür verlassen kann natürlich auch im schlimmsten Fall fatal sein, wenn man dann irgendwas übersieht, weil man einfach nicht die Expertise hat. Aber ich hätte es auch getippt, dass die meisten Eltern eher dazu neigen, sich zu sehr nach außen zu orientieren und zu sehr einem realen oder eingebildeten Zwang zu folgen, dass jetzt bestimmte Sachen einfach fällig sind. Irgendjemand hat uns mal gesagt, ich glaube, es war eine Erzieherin, die meinte, sie hat noch keinen Fünftklässler mit Windel gesehen.
Ah, okay, das ist, ja.
Das wenn man das Gefühl hat, es müsste jetzt klappen und es tut es halt noch nicht, dann früher oder später wird es passieren.
Also wenn Fünftklässler mit Windel, dann liegt tatsächlich was anderes dahinter.
Und das gibt es natürlich auch, aber wenn körperlich alles okay ist, dann wird das früher oder später einfach auch stattfinden.
Ja, das ist doch super. Da entspannt man sich doch gleich total, oder?
Ja, hat uns tatsächlich geholfen. Also ja, wir waren in genau der Situation, dass man dachte, jetzt Kindergarten und so. Und die haben gesagt, das sollte ohne gehen, wenn er dann kommt. Und wir waren halt noch nicht ganz so weit. Und dann hat das viel Druck rausgenommen. Sagen, ob es jetzt ist oder in einem halben Jahr, was soll's.
Ja, ich glaube, das ist schon immer wieder auch ein Thema, dass tatsächlich noch Kindergärten gibt, die sagen, Kinder kommen nur trocken zu uns. Und das setzt natürlich, wenn das Eingewöhnungsdatum steht, dann ist das natürlich ein Riesendruck. Da würde ich auch einfach sagen, echt ins Gespräch gehen oder überlegen, was gibt es auch für Mittelwege, für andere Wege, weil mit Druck trocken werden, auch das klappt nicht.
Nee, wie auch? Ist es eigentlich noch aktuell? Ich kenne das von ganz früher, das haben jetzt meine Eltern nicht gemacht, aber ich wusste, dass es existiert. Solche Alarmdecken, die dann, wenn es darum geht, dass das Bett trocken bleibt, die dann Alarm schlagen, wenn es nass wird. Und das Kind wacht dann auf und erschrickt sich wahrscheinlich zu Tode. Oh Gott, also, ja, ich fand das die Vorstellung ganz furchtbar immer. Da sind wir hoffentlich drüber hinweg, oder? Über solche Hilfsmittel.
Also ich habe davon schon auch gehört, aber ich kenne niemand und ich weiß auch niemand, der das jetzt empfehlen würde oder so. Also scheint jetzt nicht mehr so in den Empfehlungen ganz oben zu sein.
Finde ich gut.
Zum Glück, ja.
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das eine gute Idee ist. Ja, und so Strategien gibt es ja Hunderte, um so bestimmte Ziele zu erreichen. Seien es die Belohnungssysteme, die wir in unserem ersten Gespräch auch schon hatten, oder eben irgendwelche Rituale, die Schnullerfee, die den Schnuller mitnimmt und dann ist er aber auch wirklich weg. Oder dass man den vergräbt oder eintauscht gegen irgendwas. Was sagst du dazu? Ist das cool?
Also in der Vorbereitung habe ich mich auch natürlich damit beschäftigt und was ich so schlüssig fand, war so die Aussage auch wieder von Nora Imlau, die ich, glaube ich, auch schon beim letzten Mal immer wieder mal zitiert habe, dass solche Strategien Kindern helfen, die bereit sind. Also Kinder, die eigentlich so weit sind, jetzt den Schnulli abzugeben oder ins eigene Zimmer umzuziehen, bei der Oma das erste Mal zu übernachten oder so, denen können solche Strategien helfen, ganz sicher. Dass das dann ja auch natürlich gern genommen wird. Die Schnullerfee nimmt ja meistens auch nicht nur den Schnulli mit, sondern bringt irgendwas.
Ja, klar.
Sonst wäre es ja keine Fee. Für Kinder, die eigentlich noch nicht bereit sind, ist das total unverständlich und kann auch ganz schrecklich sein. Also dann wird das eher ja zu einem Feindbild oder so, so eine Figur. Und was bei allen Veränderungen, die so anstehen, ist so die Idee, das nicht im Gegeneinander zu machen. Also ich als Mama übe jetzt Macht aus, weil ich nehme dir den Schnuller weg oder sagt der Schnullerfee, sie holt ihn ab. Und das Kind weiß, wenn man Schnullis abgewöhnt, sind die Kinder, keine Ahnung, zwischen 2 und 4 oder so oder 5. Die verstehen ja, man kann am nächsten Tag in den Laden gehen und einen neuen Schnulli kaufen. Also das wissen Kinder in dem Alter einfach schon, dass es, wenn man im DM war mit den Kindern schon, wissen die, dass es da Schnullis gibt. Also da können wir sie auch nicht mehr veräppeln. Von daher, dass es nicht so im Gegeneinander und ich spiele meine Macht aus und klar, ich könnte dir einen Schnulli kaufen, aber Edge, ich mach's nicht so, also böse gesagt, sondern dass es eher so als Team passiert. Und auch natürlich nicht hauruck, bisher hat es 24 Stunden den Schnulli gehabt und zack, die Schnullerfee kommt und weg ist er. Sondern dass man einfach sich so überlegt, wie kann man es auch ausschleichen, also so dieses typische nur noch zu Hause, nur noch im Bett. Oder auch das Stillen. Irgendwann gibt es vielleicht einen Stillstuhl und nur auf diesem Stuhl wird gestillt. Das heißt, überall anders nicht. Und dann kann auch sich ein Kind überlegen, will ich jetzt aus dem Spiel raus, in diesen Stillstuhl oder ins Bett? Ist mir gerade wirklich so ein Bedürfnis? Oder, ach, schon wieder vergessen, so manchmal ist das ja auch so ein, ich will schnell den Schnulli, ich will kurz stillen, um mal kurz so eine Mini-Pause sich zu holen und dann ist schon wieder vorbei. Also so dieses langsame Ausschleichen zu machen oder dann eben beim Schnulli den auch einfach mal, wenn man über Nacht irgendwo hingeht, in Urlaub fährt, den Schnulli zu vergessen zu Hause und dann eher so dieses als Team gemeinsam, auch das fand ich das schöne Bild bei Nora Imlau im Podcast letztens. Oh nein, wir haben jetzt den Schnulli echt vergessen. Ha, jetzt sind alle Läden schon zu, wir können jetzt keinen kaufen. Heute müssen wir das ohne schaffen. Wir schaffen das zusammen, ich begleite dich da durch und ich weiß, das ist richtig schwierig. Bin ich mal gespannt, aber ich stehe an deiner Seite und ich verspreche dir, morgen früh gehen wir in den Laden und kaufen den Schnulli. Aber heute müssen wir es einfach so schaffen. Und wenn solche Situationen immer wieder einfach auch passieren oder in Anführungszeichen passieren, lernen ja Kinder andere Regulationsstrategien. Sie lernen, ich schaff's auch ohne Schnulli einzuschlafen. Ich schaff's auch ohne Brust mal mich trösten zu lassen und so weiter. Und ich denke, darum geht's. Dass Kinder das Gefühl haben, Mama, Papa, Oma, wer auch immer, Bindungsperson, steht das mit mir als Team gemeinsam durch. Und also es ist nicht so dieses, ich könnte, aber ich will nicht, weil ich entscheide. Ist der Unterschied klar, oder?
Voll, also, ja.
Und als ich mich jetzt damit beschäftigt hatte, wir hatten zu Hause das Thema Schnulli nie. Ich hätte damals gern Schnulli gehabt, aber mein Kind hat den Schnulli komplett verweigert. Deswegen jetzt bin ich froh, dass wir das Thema jetzt nicht haben. Damals als Regulationsstrategie hätte ich es angenehm gefunden. Auch das ist ja was. Wir trainieren den Kindern den Schnulli an. Wir entscheiden irgendwann als Eltern, wir brauchen die Ruhe, wir brauchen es, dass das Kind einfach sich beruhigt. Und wir wissen, mit dem Schnulli klappt das, also gibt es den Schnulli. Kein Baby holt sich von selber den Schnulli. Das ist unsere Entscheidung, das dem Kind zu geben. Von daher denke ich, ist es einfach auch fair, das dann angemessen und miteinander auch wieder loszuwerden. Und nicht dann halt, zack, jetzt kriegst du ihn so und ah, jetzt entscheide ich jetzt nimmer. Das ist einfach unfair.
Leuchtet ein. Nee, das fand ich jetzt eine total gute Einordnung. Es klingt total logisch und sinnvoll, dass diese ganzen Strategien und Rituale und Tipps und Tricks super sein können, um einen Übergang einfacher zu gestalten und positiver und spielerischer zu gestalten, aber dass sie halt nur dann funktionieren können, wenn der Übergang an sich möglich ist. Ich kann damit jetzt nichts erzwingen, wenn es noch nicht an der Zeit ist, dann kann die Schnullerfee noch so große Geschenke anschleppen. Das funktioniert dann vielleicht im Moment, in dem das toll ist, aber am Abend ist es wieder vergessen und der Schnuller ist ganz arg wichtig.
Genau. Und das lässt sich ja übertragen auf viele Situationen. Eben Umzug ins eigene Zimmer zum Schlafen oder so. Auch da sind ja Riesenschritte für Kinder. Die sind es gewohnt, immer mit den Eltern oft ja in einem Zimmer zumindest zu sein. Auch da sich zu überlegen, wie kann man das gestalten? Wir suchen gemeinsam ein Bett aus oder es gibt ein tolles neues Bettlaken oder wie heißt es denn, Bettbezug. Man übt es erstmal gemeinsam, dort zu schlafen und so weiter. Also auch da einfach so dieses Schrittweise. Und was ich schon auch nochmal wichtig finde, ist ja auch klarzumachen, einen Entwicklungsschritt zu schaffen, in Anführungszeichen, heißt ja nicht, dass der für immer geschafft ist. Also auch mal eine Woche im eigenen Zimmer schlafen kann heißen, in einem Jahr kommt das Kind wieder zurück, weil was weiß ich, neuer Kindergarten oder Schuleintritt oder Trennung, keine Ahnung, was vielleicht für Veränderungen dazu führen können, dass ein Kind wieder unsicherer ist oder mehr Sicherheit, mehr Nähe braucht, auch wenn es vielleicht äußerlich jetzt gar keinen so einen krassen Anhaltspunkt gibt, wie ich jetzt gerade genannt habe. Und dann zu sagen, okay, jetzt ist diese Phase wieder da, okay, hatten wir eigentlich schon abgehakt so, aber okay, ist wohl so, braucht es jetzt vielleicht nochmal. Oder dann auch zu merken, gerade beim Umgewöhnen aufs eigene Zimmer oder auch beim Trockenwerden, denke ich. Klar, das kann man ja irgendwie auch trainieren und man bietet an und man fragt, musst du Pipi und so weiter. Und wenn man dann aber so merkt, eigentlich ist es gerade viel zu stressig, dann hören wir es einfach nochmal auf. Dann sich zu reflektieren und zu merken, Frau, für mein Kind passt das gerade gar nicht. Und dann diesen Umgewöhnversuch sozusagen abzubrechen, würde ich jetzt tatsächlich eher als totale Stärke ansehen bei Eltern, wenn sie sich dem auch so widmen oder das einfach sich auch eingestehen, dass es jetzt einfach noch nicht passend war. Und dann kann sein, 2 Wochen später oder 2 Monate später ist total problemlos. Weil, wie du sagst, in die 5. Klasse gehen Kinder normalerweise nicht mit Windel.
Das dann eben auch nicht als persönliches Versagen zu sehen oder man ist mit der Strategie gescheitert, sondern...
Oder mein Kind ist ja komisch.
Ja, da stimmt was nicht. Ja. Sondern es war halt in dem Moment einfach noch nicht an der Zeit.
Ja. Und ich finde tatsächlich, gerade wenn wir nochmal zum Trockenwerden angucken, ich würde schon sagen, so zwischen 2 und 5 werden die meisten Kinder trocken. Aber das ist ja eine Wahnsinnsspanne. Also klar, viele sind so mit 3, 3,5, aber es gibt wirklich auch viele, die auch mit 4 oder 5 noch Windeln haben. Also sich da die Zeit zu geben, die das Kind braucht, ist schon einfach wichtig.
Du hast gerade was angesprochen, was ich auch spannend finde und was vielleicht auch hilfreich sein kann. Oft erfüllen solche Sachen ja einen bestimmten Nutzen, also die decken ein bestimmtes Bedürfnis. Also der Schnuller, schlafen bei den Eltern im Bett, das ist ja ein Bedürfnis nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit oder eben auch Regulation. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dass das Bedürfnis ja nicht plötzlich weggeht, sondern dass es sich halt weiterentwickelt und dass es da dann vielleicht auch einfach Alternativen braucht, dass man die dann auch gezielt anbietet und überlegt, was ist denn wirklich das Bedürfnis und wie können wir das decken, ohne dass das Kind halt bei uns im Bett schläft oder den Schnuller hat.
Genau, und tatsächlich auch, das Kind muss ja auch die Erfahrung erst machen.
Dass es ohne geht.
Dass es ohne geht, genau. Also ein Kind, das, weiß ich nicht, 3 Jahre nur mit Schnulli eingeschlafen ist, das weiß im Prinzip ja gar nicht, dass es auch ohne geht. Hat es ja noch nie erlebt. Oder dass es auch im eigenen Zimmer gegebenenfalls ein Bett gibt oder so.
Ja, und zwar sein ganzes Leben lang noch nicht erlebt. Das ist ja was, als Erwachsener gibt es ja so wenige erste Male irgendwann. Ja. Da hat man ja gar keinen Bezug mehr dazu. Aber für so ein kleines Kind ist ja alles das erste Mal.
Ja, und ich denke, das sich einfach mal bewusst zu machen, auch eben, was das dann heißt, in die Kita zu gehen, zum Beispiel das erste Mal. Oft, klar, wir bereiten ja die Kinder drauf vor dem ersten Tag im Kindergarten oder in der Kita, aber Kinder haben ja überhaupt keine Vorstellung, was ist eigentlich eine Kita und was heißt es dann? Oder mein Sohn fragt auch nach einem Jahr jetzt noch manchmal, bleibst du dann heute da? Also so, und das ist ja für Kinder am Anfang was ganz Abstraktes, Mama, Papa gehen und ich bin hier in Anführungszeichen alleine. Also sich da einfach nochmal in dieses reinzuversetzen, was für uns ja selbstverständlich ist, aber natürlich für die Kinder eben viele erste Male und ja, sich dadurch einfach dann nochmal klarer zu machen, wir brauchen einfach Zeit miteinander. Das Kind braucht Zeit, es zu erleben, zu erfahren, zu lernen. Und das bestenfalls halt mit uns als Sicherheit.
Ja, ich glaube auch, dass es mit dem Wissen, dass man jederzeit zurück kann, vieles einfacher geht. Wenn man gar nicht das Gefühl hat, okay, ich lasse das jetzt für immer zurück. Und das ist auch ein Grund, warum ich so solche Rituale, die eben sowas Endgültiges haben, irgendwie auch so ein bisschen kritisch sehe. Das ist so ein Aspekt, der gefällt mir grundsätzlich nicht so an den Sachen, dass man damit so Fakten schafft. Und wenn man Glück hat, ist das genau der Schubser, den es noch gebraucht hat und dann ist alles gut. Aber es kann halt auch sein, dass es nicht klappt. Und dann hat man da irgendwie so dieses Ding geschaffen und so ein Konstrukt aufgebaut und muss dann zurückrudern. Und weiß nicht, das ist ja auch dann irgendwie doof.
Man kann bestimmt auch sagen, gut, ich glaube, die Schnullerfee hat gemerkt, dass es dir gerade noch voll schwer fällt und die kam noch mal vorbei und hat ihn wieder zurückgebracht. Die kommt dann bald wieder.
Ja, ja. Genau. Besucht jetzt ein paar andere Kinder und dann kommt sie noch mal.
Ja, genau.
Ja, bestimmt.
Also auch da muss man ja nicht die Angst haben, irgendwie man gibt sich dann die Blöße oder so oder verliert seine, keine Ahnung,
Integrität.
Ja, oder ja, verliert irgendwie seine Ernsthaftigkeit vor dem Kind oder so, sondern da kann man ja auch die Geschichte einfach ein bisschen weiter erzählen.
Stimmt, guter Punkt.
Ein spannender Punkt in dem Alter finde ich ja auch immer, dein Kind kann noch nicht alleine spielen. Also mein Kind hat mit eins schon und so weiter. Und auch da finde ich nur einfach wichtig zu sagen, es gibt Kinder, die spielen, ja, eins ist vielleicht ein bisschen früh, aber ja, doch, liegen schon mit ein paar Monaten unter den Spielebögen und beschäftigen sich und sind zufrieden mit sich und irgendwas, was bimmelt oben drüber. Und es gibt halt eben die Kinder, die da keine Sekunde liegen und die keine Sekunde da alleine irgendwie klarkommen. Und es gibt halt die Kinder auch mit 3 und 5 und 7 wahrscheinlich noch, die dann zum Teil stundenlang ein Bild malen oder sich im Playmobil versinken und ganz in ihren Zimmern sind und man sich manchmal denkt, ich höre mal, ob alles in Ordnung ist. So. Mhm. Und es gibt eben die Kinder, die das nicht können und beides ist einfach völlig normal. Und einfach die Kinder sind unterschiedliche Charaktere und da bringt es gar nichts, dass es vielleicht bei der Nachbarin oder beim Nachbar so lief, wenn es bei uns nur ganz anders ist.
Schade, ich hätte es gerade ein bisschen gehofft, du kommst jetzt mit einer Strategie ums Eck. Gibt ja eben auch Kinder, die dann total stark auf äußeren Input getrimmt sind und immer bespaßt werden wollen und immer auch dann von den Eltern oder eben von anderen Beschäftigungen und Angebote einfordern, während die anderen Kinder eben, ja, wie du sagst, stundenlang Bilder malen und gar nichts haben wollen. Und das kann ja auch ganz schön anstrengend werden dann für die Eltern, wenn man das Gefühl hat, okay, die können sich ja gar nicht beschäftigen. Das Zimmer ist voll mit Spielzeug, aber das ist alles langweilig. Und sie fordern entweder die Glotze oder du machst jetzt was mit mir.
Mhm. Ja, das ist anstrengend, das stimmt. Mhm. Ich glaube, da ist auch wichtig, bei sich selber zu gucken. Manchmal passt es ja auch, dann spiele ich gern mit dir so. Dann verbringen wir da eine gute Zeit. Aber schon auch seine eigenen Grenzen, dann hatten wir auch schon eine schöne Folge zum Thema Grenzen, zu merken, so jetzt bin ich K.O., jetzt bin ich müde, jetzt kann ich nicht, jetzt muss ich kochen, keine Ahnung, was auch immer eben ansteht. Und auch das kann man natürlich den Kindern einfach ganz klar vermitteln und dann zu sagen, du, jetzt brauche ich kurz diese 5 oder 10, wie lang auch immer, Minuten. Wir können uns kurz überlegen, was kannst du machen? Also wie kannst du dich vielleicht beschäftigen, was kannst du dir vorstellen, wie du jetzt die Zeit überbrückst? Und viele Kinder lassen sich da ja schon dann zumindest kurzzeitig mal auch mit was befassen und
lassen sich motivieren, dann doch irgendwie selber da noch einzutauchen in die Beschäftigung.
Und dann kann es ja auch passieren, dass aus den 5 Minuten, wenn die Kinder eben eingetaucht sind, dann auch mal 10 oder 15 oder 20 werden. Mhm. Und ich denke, da ist schon auch wichtig, wenn man so sagt, jetzt im Moment habe ich gerade keine Zeit, ich muss noch das oder jenes fertig machen und dann komme ich. Dass man dann halt auch wirklich kommt. Klar kann man das ein bisschen rauszögern oder so, wenn man so das Gefühl hat, das Kind ist gerade total zufrieden. Aber dass man dann trotzdem auch kommt. Also so, dass dass das Gefühl entsteht, klar, es geht nicht immer. Aber wenn Mama oder Papa oder wer auch immer sagt, ich komme dann passiert das auch.
Ja, später heißt auch wirklich später.
Genau, genau und nicht nie. Weil wenn das eben nicht passiert, dann lernen die Kinder, kommt ja dann am Ende doch nie, ich werde dann ja doch vergessen vielleicht, so in Anführungszeichen, und ich muss ja wieder kommen und ich muss wieder kommen. Und dann tauchen die Kinder oft gar nicht so ab in dieses Spiel oder lassen sich da nicht drauf ein, auch alleine mal zu spielen, wenn ja immer dann dieses, sind jetzt schon 5 Minuten rum, ich gehe lieber mal gucken und fragen. Während wenn sie die Erfahrung machen, sie spielen mal kurz tatsächlich am Anfang nur 5 Minuten und dann komme ich und halte mein Versprechen. So, dann kann man das schon ja auch miteinander üben, wenn ich da eben auch da wieder Verlässlichkeit zeige und das zu dem steht, wenn ich das so gesagt habe vorher. Mhm.
Ja, guter Punkt. Und dann eben auch kommen, obwohl es jetzt gerade alleine total gut funktioniert und dann nicht denken, okay, bloß nicht stören, wenn man die Verabredung eben getroffen hat. Ja, genau. Leuchtet ein. Und ich sage mir dann auch immer, spätestens mit 16 werde ich mir wünschen, dass sie freiwillig Zeit mit mir verbringen.
Ja, so ist es wahrscheinlich, ja.
Die Zeit geht halt doch dann wahrscheinlich ziemlich schnell vorbei, indem man auf dem Boden sitzt im Kinderzimmer und Lego-Sachen zusammenbaut.
Ja, hatten wir nicht letztens auch diesen Spruch so, die Jahre vergehen schnell, nur die Tage vergehen langsam?
Ja.
Also so ist es ja wirklich.
Ja, stimmt.
Ist echt was dran.
Eine dieser Plattitüden, die so abgedroschen klingen und aber einfach komplett wahr sind. Gutes Ding ist auch, gemeinsame Aktivitäten zu finden, die beiden Spaß machen. Mhm. Also wenn mein Kind mit mir mit den Traktoren spielen möchte, dann kommt mir's grausen, weil ich es so gar nicht abhaben kann und mir das so gar nichts gibt. Und da fühlt sich wirklich jede Minute an wie eine Stunde. Aber jetzt hat es sich ein Aquarium gewünscht. Und Aquarien finde ich selber auch spannend. Und jetzt ist einfach das unser Projekt. Mhm. Und wenn wir jetzt Zeit miteinander verbringen, dann räumen wir da Kies von links nach rechts und machen solche Sachen und haben einfach beide Spaß und haben ein Thema, wo wir uns auch so ein bisschen auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Das Gefühl, beim Traktorspielen da, also nichts gegen Traktorspielen, aber ich lasse mich dann dazu herab, das zu tun, worauf er dann gerade Bock hat. Und das ist dann so eine reine Dienstleistung oft, wenn ich so gar keine Lust drauf habe selber. Und das ist ja total schade. Und ich glaube, es geht schon ganz gut, einfach Sachen zu finden, wo das dann auf Augenhöhe abläuft, wo man dann einfach gemeinsam Bock hat, was zu machen und das dann einfach zusammen macht, wie man es in einer Freundschaft auch machen würde.
Ja, und auch da sind wir ja wieder beim Thema Grenzen. Also da zeige ich ja dann auch als Person, also Traktorfahren finde ich total, oder Traktorfahren mit echtem Traktor wäre ja noch cool, aber Traktor spielen, das liegt mir einfach gar nicht. Wenn du das machen willst, dann machst du es lieber mit der Mama oder halt mit deinen Kumpels im Kindergarten. Aber das ist einfach was, das finde ich total langweilig. Wir überlegen uns Aquarium oder Fahrradfahren, keine Ahnung, da haben wir beide Spaß dran. Und dann ist es ja auch total bindungsfördernd, so eine Aktivität. Mhm. Während eben, wie du sagst, wenn das so eine Qual wird, dann spürt es das Kind ja total und dann ist es im Prinzip ja auch keine Quality Time, die man miteinander verbringt, die Beziehung stärkt, so, sondern dann ist echt so ein Absitzen und Hoffen, dass die Zeit schnell vergeht. Und dann ist wirklich besser für die Kinder, eben erstens zu lernen, oh, der Papa hat ja da eine Grenze und da steht er dazu und überschreitet die nicht permanent und tut mir so diesen Gefallen, der aber irgendwie eher zu einer Qual wird. Zweitens auch sich zu überlegen, mit wem mache ich was. Und ja, das können Kinder ja wirklich gut lernen.
Also ich habe das Gefühl, das hilft auch, dass die Kinder, die Eltern so ein bisschen mehr als Menschen wahrnehmen, also als normale Menschen und eben nicht so als Beschäftigungsautomaten. So wie man in der Grundschule Lehrer als diese abstrakten Wesen wahrnimmt, die nur in der Schule existieren. Und irgendwie ist das mit Eltern auch so, manchmal habe ich das Gefühl. Und dass das helfen kann, zu verstehen, ja, Mama, Papa sind halt auch, so wie ich, Menschen mit Interessen, die manche Dinge gerne machen und manche nicht so. Und wenn wir beide Spaß an was haben, dann macht es mir auch mehr Spaß. Dann haben wir eine gute Zeit.
Das finde ich auch, dieses Dienstleister-Thema, das ist ja auch was Jesper Juhl, ist auch so ein ganz bekannter Familientherapeut aus Dänemark, immer wieder auch gesagt hat, dass wir eben nicht die Dienstleister sind, sondern klar, wir sind Vorbilder, der hat immer von den Leuchttürmen, wir sollen Leuchttürme für unsere Kinder sein, aber eben, dass den Kindern schon klar wird, wir sind einfach auch eine Person, die hat verschiedene Vorlieben und Grenzen und Themen und so weiter und wir sind nicht dazu da, immer hinterher zu räumen und immer nur stets zu Diensten zu sein. Ja. Mhm.
Und das ist ja auch eine Entwicklung, die stattfinden muss, weil am Anfang bist du ja Dienstleister. Also so ein Neugeborenes ist halt einfach darauf angewiesen, dass man alles tut.
Schon wieder beim Loslassen.
Ja, stimmt, ja. Das ist dann auch ein Loslassen fürs Kind, glaube ich. Mhm. Sich Stück für Stück mit dem Gedanken anzufreunden, dass die Eltern halt nicht direkt für alles verantwortlich sind, was jetzt mich als Kind betrifft. Mhm. Irgendwann kann ich mir selber den Hintern abwischen und dann ist es auch nicht mehr der Job der Eltern, das zu machen, auch wenn es bequemer ist.
Mhm. Das ist jetzt schon auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, finde ich, so das Thema Zutrauen. Also wann kann ich auch meinem Kleinkind, irgendwie bewegen uns ja so zwischen 0 und 6. Lebensjahr, wann kann ich meinem Kleinkind auch was zutrauen schon? Also wann schafft es sich wirklich alleine, den Popo so sauber zu machen, dass es passt? Oder wann kann es alleine in den Kindergarten radeln oder so? Oder auch mal eben, dann gehe ich mal kurz alleine zum Bäcker um die Ecke oder so. Also das ist ein Thema, wo ich mir persönlich auch immer wieder schwer tue. Was kann man denn zutrauen und was ist überfordernd? Das ist ja auch so unterschiedlich bei den Kindern. Manche Kinder haben recht früh schon keine Probleme, irgendwas auch mal alleine zu tun. Oder wenn ich in den Keller gehe, die Wäsche abhänge, oder dann sind das ja auch locker mal 5 oder 10 Minuten, was das Kind oben alleine in der Wohnung ist. Und auch da irgendwie immer am Spüren, was kann ich meinem Kind zutrauen, was kann es wirklich schon, was sind aber meine eigenen Ängste vielleicht auch und die sich denen zu stellen und die dann zu überwinden bestenfalls, damit man nicht dann eine Entwicklung auch gegebenenfalls hemmt, was dann ja wiederum die eigenen Themen sind. Also auch das ist ja schon in dieser Entwicklungsphase ein großes Thema und wird dann natürlich noch Thema sein, aber das geht ja in dem Alter schon los.
Als
Kind war es alleine schon. Ich weiß noch, wir sind schon als Kinder auch alleine in den Kindergarten geradelt irgendwann.
Das geht schon, aber man muss es auch selbst angehen. Ich habe das Gefühl, es ist oft auch einfacher, am Status quo festzuhalten und das vielleicht total lästig zu finden. Jetzt fahre ich meine Kinder immer noch mit dem Auto in die Schule, die könnten doch längst radeln. Weil es eben auch Arbeit ist, diesen Schritt zu gehen. Und das ist ja auch erstmal, es wird anstrengender, bevor es dann weniger anstrengend wird. Und sich dann selber auch zu sagen, jetzt ist es an der Zeit, ich bin bereit, das Kind ist bereit und wir ziehen das jetzt durch, auch wenn das jetzt erstmal noch mehr nervt, als es einfach so weiterlaufen zu lassen.
Und das sind aber die ganz wichtigen Schritte, weil nur so die Entwicklungsschritte auch passieren können.
Ja.
Genauso wie auch oft so ein Thema, wann geht mein Kind das erste Mal, übernachtet mal bei einem Freund oder Freundin oder auch Oma, Opa. Ich denke, auch da ist gut, das zu nutzen, wenn das Kind das mal äußert, das dann auszuprobieren. Und allermeistens kann man das ja schon auch so arrangieren, dass man, wenn es notwendig wird, irgendwie in der Nähe ist, dann sagt, ja, und wenn es halt gar nicht geht, dann holen wir dich wieder ab oder die Oma bringt dich oder so. Aber schon auch tatsächlich mitzugehen mit den Entwicklungsschritten, die unsere Kinder bereit sind zu gehen. Im Prinzip ist das ja so ein Fazit, oder?
Ja.
Dass wir aufmerksam sind als Eltern, was ist gerade dran? Wozu ist unser Kind gerade bereit, wozu vielleicht aber auch noch nicht, und dann mitzugehen. Und das gelingt uns manchmal sicherlich total gut und einfach, weil wir denken, ja, ja, da warten wir schon lang drauf, dass das endlich mal klappt. Und manchmal fordert es uns sehr heraus. Und sich dann dem zu stellen und nicht eben sich dem in den Weg zu stellen, diesen Entwicklungsschritten, sondern das dann zuzulassen und die eigenen Ängste dann wahrzunehmen und nicht aufs Kind zu übertragen, sondern bei sich zu lassen und mit Partner, Partnerin oder wem auch immer zu besprechen. Das sind, denke ich, schon insgesamt in der Elternschaft, aber auch schon in der Phase, um die es jetzt ja heute geht, ja, ganz wichtige Dinge.
Und wie so oft geht es jetzt auch hier mal wieder um die Balance. Einerseits sich nicht den Druck zu machen, Entwicklungen zu erzwingen, weil man glaubt aus irgendeinem Grund, die sind jetzt notwendig. Und auf der anderen Seite aber auch Sachen nicht hinauszuzögern, weil es halt irgendwie doch bequem ist, alles so zu lassen, wie es ist. Sondern wenn es an der Zeit ist, dann auch die Arbeit reinzustecken und auch mal der unbequeme Teil sein. Einen kleinen Tritt geben, wenn es den jetzt gerade braucht. Wenn es halt an der Zeit ist dafür.
Ja, und ich glaube, das können nur wir als Eltern merken, wann es an der Zeit ist bei unserem Kind.
Ja, und das weiß der Nachbar nicht und das weiß die Freundin nicht.
Also für mich als Fazit einfach nochmal jetzt aus unserem Gespräch ist, dass jede Familie, jedes Elternteil, jedes Elternpaar, jedes Kind seinen eigenen Weg finden muss. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal so zusammenfassend auch in dem, was wir gerade gesprochen haben, wirklich die Kunst, sich da auch abzugrenzen von dem, was von außen kommt und zu merken, was ist unser Weg, welcher ist unser Weg und den gehen wir. Und dazu stehen wir.
Und auch in unserer Geschwindigkeit.
Genau.
Ja, das ist ein schönes Bild. Es ist nicht der Job, irgendwie den Weg anstelle meines Kindes zu gehen, sondern eben gemeinsam. Wir begleiten unsere Kinder auf diesem Weg. Und hin und wieder muss man vielleicht ein bisschen lenken oder ein bisschen bremsen oder ein bisschen schubsen. Aber im Grunde machen es die Kinder ja alleine und wir geben halt die Hilfestellung.
Ja, und wir gucken wirklich nach uns und nicht so viel nach außen.
Word. Super, wieder ein sehr schönes Gespräch. Danke, Josefa.
Danke auch, hat wieder Spaß gemacht bei
dir. Freut mich. Das machen wir mal wieder. Uns fallen bestimmt noch ein paar gemeinsame Themen ein.
Bestimmt, ja.
Ja, das war Hört euch stark. Heute ging es um das Kleinkindalter. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören genauso viel Spaß wie ich beim Reden. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut.
Hört euch stark wird produziert von der Caritas Bodensee Oberschwaben und unterstützt von der Deutschen Fernsehlotterie. Weitere Infos und alle Folgen gibt es unter machteuchstark.com und überall, wo es Podcasts gibt.